Ja, der Vortrag heißt ja C.G. Jung und Swedenborg. Ich erinnere mich daran. Also dieser Vorspann sollte doch begründet deutlich machen, Swedenborg und Psychologie hat sehr viel miteinander zu tun, wenngleich sich die Psychologie im eigentlichen, stärkeren Sinne dann erst nach Swedenborg entfaltet. Und von daher nun die Frage, wenn das so ist, wie sieht denn das mit dem gegenseitigen Gedankenaustausch aus? Was hat die Psychologie am Beispiel von Jung von Swedenborg profitiert und was könnte Swedenborg von der Psychologie profitieren? Nicht wahr? Denn da besteht ja nun eine innere Wesensverwandtschaft, wie ich angedeutet habe. Ja, Jung ist nun tatsächlich jemand, der Swedenborg studiert hat. Also in seinen Lebenserinnerungen, das sind die Träume, Erinnerungen, Gedanken, ne, die sind 19, kurz vor seinem Tod rausgekommen. Seine Sekretärin Angela Jaffe hat das aufgeschrieben. Also kurz vor seinem Tod, sehr lesenswertes Werk, viele Träume drin. Also man schaut in die Seele von Jung hinein, wunderbares Werk, finde ich. Und dort schreibt er, dass er während seines Medizinstudiums in Basel, Zitat, 7 Bände von Swedenborg gelesen hat. Jetzt kann man mal herausfinden, welche er gelesen hat. Und zu dieser Aussage gibt es dann sogar noch eine etwas ausführlichere briefliche Bemerkung Jungs, die sich in den Monatsblättern der Neuen Kirche erhalten hat. Als Jung in Amerika an der Yale University Vorträge hielt, schrieb er an einen Neukirchenpfarrer, den John Stockwell in Philadelphia, den Herausgeber des neukirchlichen Magazins The Helper, folgendes: Ich bewundere Swedenborg als einen großen Wissenschaftler und als großen Mystiker zugleich. Sein Werk und sein Leben sind für mich immer von großem Interesse gewesen und ich habe etwa 7 dicke Bände seiner Schriften gelesen, als ich Medizinstudent war. Also da konvergiert das dann wieder mit der Aussage in seinen Lebenserinnerungen. Also das ist schon eine interessante Aussage. Und dann in seinen veröffentlichten Werken, das sind ja also ungefähr so eine Regalbreite, die gesammelten Werke von C.G. Jung. Da gibt es am Ende dann ein Registerband und da kann man dann nachschauen, wie oft Swedenborg in seinem Werk vorkommt. Und einige Aussagen habe ich hier noch zusammengestellt. Jung äußerte sich anerkennend über Swedenborg. Er schreibt, ein Visionär von unerreichter Fruchtbarkeit ist Emanuel von Swedenborg. Ein gelehrter und geistig hochstehender Mann. Das findet man im 18. Band seiner gesammelten Werke, kann man nachlesen. Ja, trotzdem, diese Aussagen sind schön, aber verglichen mit diesen Aussagen kommt Swedenborg denn doch leider relativ sparsam in Jungs Werk vor. Also in seinen Lebenserinnerungen schreibt Jung, und das klingt für mich ein bisschen verräterisch, insofern, als er das Schicksal Swedenborgs eventuell vor Augen gehabt haben könnte. Jung schreibt, kurz vor seinem Tod, hat nicht mehr allzu viel zu verlieren, sozusagen. Da schreibt er, er wollte nicht als Kuriosität enden. Ich sage jetzt mal Klammer auf wie Swedenborg, Klammer zu. Das Schicksal hat er eben vor Augen, ne? Swedenborg als ein gelehrter Mann, aber trotzdem wird er als Geisterseher verschrieben. Also Jung wollte nicht als Kuriosität enden und hat sich eben bemüht, sein Werk in einem schwierigen Umfeld wissenschaftlich abzustützen, soweit das nur immer geht. Also Jung hat sich dann vor allen Dingen auf Alchemie berufen. Er hat sich ja dicke Bände über Alchemie besorgt, um anhand dieses riesigen Literaturstudiums seine persönlichen Erfahrungen, auf die ich wohl noch ein bisschen eingehen werde, die am Anfang sehr mystisch waren. Ich muss das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Vielleicht Stichwort das Rote Buch von C.G. Jung. Also Jung hat nach seiner Trennung von Freud, das war ja für ihn der Übervater eine Zeit lang, und Freud hat Jung als Nachfolger gesehen. Und es kam dann zu einem traurigen Bruch zwischen Freud und Jung. Und dieser Bruch hat Jung zunächst also den Boden unter den Füßen weggezogen, schreibt er. Er hat so das Gefühl gehabt, als wäre er suspendiert, also als würde er in der Luft schweben und hätte irgendwie den Halt verloren. Und in dieser Zeit macht er Experimente mit seinem Unbewussten. Wenn er diesen Weg weitergegangen wäre in dieser Intensität, dann wäre er eigentlich eher Mystiker geworden. Und Jung hat dann später versucht, diese Urerfahrung, die er damals machte, auf einem wissenschaftlichen Boden, das heißt also dann in der Regel auf dem Boden eines Literaturstudiums zu stellen. Dadurch ist das Werk dann unheimlich kompliziert geworden, wer sich dann da durchbeißen will. Immer wenn man eben anfängt zu zitieren und so weiter und nicht mehr aus der Unmittelbarkeit des Gefühls spricht, dann wird es eben komplizierter. Aber er sagt eben selber, dass diese damaligen Erfahrungen, dieses Experiment mit dem Unbewussten nach der Trennung von Freud, das war das Entscheidende. Ich glaube, ich habe hier die Stelle. Bei meiner Lektüre der Lebenserinnerungen Jungs fielen mir die Jahre nach der Trennung von Freud auf, also ab 1913, in denen Jung sein Experiment mit dem Unbewussten durchführte. So nennt er das auch, sein Experiment mit dem Unbewussten. Jung bezeichnete sie, also diese Jahre, noch kurz vor seinem Tod im Jahre 1961, Zitat, als die wichtigste Zeit meines Lebens. Er schrieb, wieder Zitat, die Jahre, in denen ich den inneren Bildern nachging, waren die wichtigste Zeit meines Lebens, in der sich alles Wesentliche entschied. Damals begann es, und die späteren Einzelheiten sind nur Ergänzungen und Verdeutlichungen. Meine gesamte spätere Tätigkeit bestand darin, das auszuarbeiten, was in jenen Jahren aus dem Unbewussten aufgebrochen war und mich überflutete. Es war der Urstoff für ein Lebenswerk. Und wenn man die Sachen liest, also in der Zeit entsteht eben auch das Rote Buch und in der Zeit hat er innere Bilder, auf die werde ich gleich noch eingehen. Da wäre er Mystiker geworden, wenn er diesen Weg weitergegangen wäre. Aber er wollte dann eben nicht, wie er in seinen Lebenserinnerungen schreibt, als Kuriosität enden. Obwohl, ich habe ja jetzt meine Masterarbeit, sage ich nachher noch was dazu, über Jung geschrieben. Und obwohl er sich also sehr viel Mühe gegeben hat, das Ganze empirisch zu verpacken, nehmen es ihn einige weniger gut gesonnene Wissenschaftler nicht ab, dass er Wissenschaftler ist, sondern sagen einfach, das ist Mystik, das ist Esoterik, das ist Okkultismus halt, nicht wahr? Sagen die halt. Ne? Aber immerhin, die jungsche Psychologie hat es geschafft, bis in die Universitäten vorzudringen. In Zürich habe ich selber bei Verena Karst ein bisschen mal reingehört, also eine Jungschülerin. Die haben es also tatsächlich geschafft, im Unterschied zu Swedenborg, der dann eben der Geisterseher geworden ist und eben nicht in die geweihten Ringe der Wissenschaft aufgenommen wurde, aber die haben es geschafft. Also Jung war geschickter als Swedenborg, nicht wahr? Aber am Anfang stehen eben Erfahrungen, die ihm doch zum Mystiker gemacht hätten. Ja, also ich bin davon ausgegangen, Jung äußert sich anerkennend zu Swedenborg. Aber wie gesagt, in seinen Schriften, wenn man jetzt mal versucht herauszufinden, das sind ja an und für sich nur Lobesworte, sie sind schön, aber noch schöner wäre, wenn man herausfände, welche Ideen von Swedenborg Jung nun konkret übernommen hat. Nicht wahr? Und wie gesagt, da ist er wortkarg, aber der eine oder andere sagt er eben doch. Und die interessanteste Aussage ist eben die folgende, ebenfalls in seinen gesammelten Werken, Band 10, schreibt Jung, irgendwo sind wir Teil einer einzigen großen Seele, eines einzigen größten Menschen, um mit Swedenborg zu reden. Einer einzigen großen Seele. Irgendwo sind wir Teil einer einzigen großen Seele. Ja, das ist natürlich dann seine Theorie des kollektiven Unbewussten. Ne? Das heißt also, Jung selber sieht eine Verbindung zwischen Swedenborgs Idee des Homo Maximus, des größten Menschen, und seiner Konzeption des kollektiven Unbewussten. Das war ja auch der Punkt, wo Jung sich von Freud unterscheidet. Ne? Freud sagt also, alles, was im Unbewussten ist, war vorher im Bewusstsein und gehört zu den Dingen, die als Sediment gewissermaßen absacken. Freud, habe in London mal sein Freuds Arbeitszimmer gesehen, da ist der ganze Schreibtisch ist voll archäologischen Artefakten. Also Freud hat Psychologie, also im Prinzip wie Archäologie gesehen. Und was im Erdboden auszubuddeln ist an so kleinen Tonfigürchen und weiß ich was, als Schalen. Ich war, das war vorher mal an der Oberfläche und wurde als Tonkrug oder als Gebrauchsgegenstand des Alltags von irgendeiner Kultur verwendet, ne, und ist dann in den Erdboden versunken. Und so hat sich Freud eben das Unbewusste vorgestellt. Alles, was im Unbewussten ist, ist vergessen, verdrängt worden oder durch welchen Mechanismus auch immer ins Unbewusste gelandet. Freud kennt nur das persönliche Unbewusste, das aus Ablagerungen des Bewusstseins besteht. Und Jung sagt, nee, da gibt es noch etwas, was im Unbewussten ist, was vorher nicht bewusst war, was aber bewusst werden kann. Und das ist diese einzige große Seele. Und auf diese Spur kam er eben dadurch, dass er sich in diesen Krisenjahren nach der Trennung von Freud, er sagt ja selber, damals ist alles Entscheidende abgelaufen, in dieser Krisenjahre sich dem Unbewussten übergeben hat und insbesondere das gemacht hat, was er später aktive Imagination nennt, also sich den Bildern des Unbewussten überlassen, ohne sie wachbewusst verändern zu wollen, sondern mehr beobachtend hinschauen, wie die Eigendynamik dieser Bilder ist, die sich aus dem Unbewussten entwickeln. Und in dieser Zeit der unbewussten Bilder begegnet er ja Fantasiegestalten, die sind auch dann in dem roten Buch gemalt. Jung sagt auch interessanterweise, dass sozusagen eine Versuchung darin bestand, wenn man das rote Buch sich anschaut, da hat ihm eine innere Stimme gesagt, du wirst Künstler. Der malt da wunderbar, Jung. Also ich finde das faszinierend, wie welche Bilder er da malt. Und er malt auch diese Gestalt Philemon, wie er sie nennt. Aber er sagt, nee, das ist primär nicht als Kunst zu verstehen. Nicht wahr? Er wehrt sich dagegen. Aber diese inneren Stimmen sagen ihm, du bist Künstler. Du musst den Weg des Künstlers weitergehen. Aber Jung sagt, nee, ich möchte mich jetzt nicht verlocken lassen, mich auf den Thron eines großen Künstlers zu setzen, sondern das sind einfach jetzt die Versuche, diesen Bildern eine Gestalt zu geben. Und eine dieser inneren Bilder, bei Swedenborg wären das Visionen, wenn man sieht, wie es bei Swedenborg diese innere Auge geöffnet wird, zunächst über Träume und über veränderte Bewusstseinszustände bis hin eben zur völligen Öffnung der geistigen Welt. Und Jung hat eben diese Bilder. Und einer dieser Gestalten, denen er da begegnet, ist eben dieser Philemon. Und ich erwähne den, weil sich da wieder eine Parallele zu Swedenborg eben öffnet. Die wichtigste Gestalt war Philemon. Mit ihm führte Jung Gespräche, deren Quintessenz er in die Worte zusammenfasste. Und das ist jetzt wieder aus diesen Lebenserinnerungen entnommen. Da schreibt Jung, Philemon und andere Fantasiegestalten brachten mir die entscheidende Erkenntnis, dass es Dinge in der Seele gibt, die nicht ich mache, sondern die sich selber machen und ihr eigenes Leben haben. Philemon stellte eine Kraft dar, die ich nicht war. Ich führte Fantasiegespräche mit ihm und er sprach Dinge aus, die ich nicht bewusst gedacht hatte. Ich nahm genau wahr, dass er es war, der redete und nicht ich. Er erklärte mir, dass ich mit den Gedanken so umginge, als hätte ich sie selbst erzeugt, während sie nach seiner Ansicht eigenes Leben besäßen, wie Tiere im Walde oder Menschen in einem Zimmer oder wie Vögel in der Luft. Wenn du Menschen, sagt Philemon, in einem Zimmer siehst, würdest du auch nicht sagen, du hättest sie gemacht oder du seiest für sie verantwortlich, belehrte er mich. So brachte er mir allmählich die psychische Objektivität, die Wirklichkeit der Seele bei, schreibt Jung in seinen Lebenserinnerungen. Und das deckt sich natürlich nun erstaunlich mit dem, was Swedenborg über die Gedanken sagt. Nicht wahr? Wir sind nur die Empfänger der Gedanken. Wir gehen aber immer davon aus, nur weil wir die Gedanken in unserem Gehirn da oder wo auch immer empfinden, dass wir die Gedanken erzeugt haben. Aber die haben ein eigenes Leben, nicht wahr? Und Swedenborg sagt ja, wir sind von Engeln und Geistern umgeben und die spiegeln sich praktisch in uns ab. Philemon brachte Jung die psychische Objektivität, die Wirklichkeit der Seele bei. Also die Seele hat eben eine eigene Dynamik. Ne? Und wir sind das letzte Glied in dieser Kette. Und das sagt im Prinzip ja auch Swedenborg, nur dass er das eben spiritistisch ausdrückt sozusagen. Ne? Als Geisterseher ausdrückt. Ja, und das ist dann eben dieser Homo Maximus, in dem wir eingebettet sind, beziehungsweise das kollektive Unbewusste. Also an der Stelle sieht man eben recht deutlich, wo da eine ganz große Parallele ist. Nur, dass Swedenborg das eben entweder theologisch oder man würde sagen, er ist Okkultist oder Spiritist. Naja, selber hat sich zwar dagegen gewehrt, Spiritist zu sein, aber andere halten ihn eben doch für einen Spiritisten. Also er drückt sich sozusagen in diesem Begriffsklima aus, während wir, und da können wir eben jetzt dann einiges lernen von Jung, die heutige Sprache, die man dann eben sprechen müsste, die wir gewissermaßen erlernen müssten, wäre die Sprache der Psychologie. Also Swedenborgs geistige Einsichten in die Sprache der Psychologie übertragen. Anders Hallengren, der zitiert in seinem Aufsatz auch ein Buch von einer schwedischen Forscherin. Und die hat den Begriff des Unbewussten untersucht und die stellt die These auf in ihrem Buch, dass dieser Gedanke des Unbewussten in London aufkam, so in etwa in der Zeit, als sich Swedenborg in London aufhielt. Also eventuell, ich müsste den Aufsatz mal übersetzen lassen, aber eventuell hätte sogar dieser Begriff des Unbewussten eine gewisse Anregung über Swedenborg erfahren. Nur, dass Swedenborg verwendet eben diese Begriffe Bewusstsein nicht, auch Unbewusste nicht, auch den Begriff Ich-Komplex, ne, der Ich-Komplex ist der Herr, also die Mitte im Bewusstsein, der Ich-Komplex. Das Selbst ist die Mitte des kollektiven Unbewussten. Und anstelle des Ich-Komplexes spricht Swedenborg vom Eigenen. Ne? Und anstelle von Bewusstsein spricht er von Mens, Mentalbereich, Mind, Englisch halt. Ne? Und anstelle des kollektiven Unbewussten spricht er vom Homo Maximus, in dem wir eingebettet sind. Also wir müssen uns natürlich nicht wundern, wenn wir nicht verstanden werden außerhalb unserer Kreise, wenn wir uns nicht bemühen, neue Begriffssysteme uns anzueignen und gelegentlich auch mal versuchen, in diesem Begriffssystem zu sprechen. Die Katholiken machen das wunderbar. Ne? Immer wenn eine neue Philosophie hochkommt, dann inkarnieren die sofort in diese neue Philosophie. Ne? Also statt Gnade, wer versteht schon noch Gnade, ne? Habt ihr vielleicht auch schon gehört, ist dann der Begriff die Unverfügbarkeit. Ne? Wir leben aus der Unverfügbarkeit, klingt gleich viel interessanter. Ne? Gnadentheologie versteht niemand mehr. Also die schaffen es wunderbar, sich immer wieder so chamäleonartig in eine neue Sprache hineinzubringen. Und wir sind erstaunlich festgefahren und konservativ in unserer Begrifflichkeit. Da müssten wir vielleicht auch ein bisschen beweglicher werden. Ja.